ARD. Talk mit Tees.
Also ich glaube schon, dass ich für einige ein Spielverderber bin, allein schon durch meine Existenz und meine Präsenz. Aber jetzt in meinem Freundeskreis stört das keinen. Dieses Verhältnis auf 3 alkoholkranke Männer kommt eine alkoholkranke Frau, das wird sich bald verschieben. Und es könnte sogar sein, dass die Frauen da irgendwann stärker von betroffen sind, weil wir schneller krank werden. Bei Frauen führt das eher dazu, dass sie in so eine Freeze-Haltung gehen, dass sie so zu Opfern werden. Das war bei mir so oft so, dass ich in Situationen geraten bin, in denen ich dann eben Sex mit Männern hatte, den ich sicher nicht wollte, aber so lahmgelegt war, dass ich noch nicht mal mehr in der Lage war, Nein zu sagen. Du gehst ja essen und denkst vielleicht, ohne ein Glas Rotwein ist das kein schönes Essen. Aber worum geht's dir denn eigentlich?
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche gerne mit Menschen, bei denen es sich lohnt zuzuhören, weil wir irgendwie alle etwas daraus mitnehmen. Heute spreche ich zum zweiten Mal schon mit Natalie Stüben. Sie ist Bloggerin, sie ist Podcasterin und sie war alkoholkrank. Heute hilft sie anderen, mit ihrer Plattform nüchtern zu werden und klärt auf über Alkohol und zeigt auf, wer man sein könnte ohne Alkohol. Ich habe sie vor knapp einem Jahr kennengelernt und die Art und Weise, wie schonungslos, offen und plakativ sie über ihr eigenes Leben erzählt hat, hat mich damals wirklich berührt, als ich dieses erste Video gesehen habe, in dem sie ihre Geschichte erzählt hat. Die Abstürze, die Filmrisse, die Typen, neben denen sie aufgewacht ist, die sie nicht einmal attraktiv fand. Die blauen Flecken, die zerrissenen Unterhosen. Eines Tages war sie selber über sich so entsetzt, dass sie beschlossen hat, mit dem Trinken aufzuhören. Sie hat dann als allererstes Podcasts aus den USA gehört über Menschen, die es geschafft haben. Vergleichbare Podcasts gab es damals in Deutschland noch nicht. Und sie hat es ihnen nachgemacht. Denen, die aufgehört haben und denen, die mit Podcasts anderen geholfen haben. Mittlerweile forscht sie zu diesem Thema und hat ihr eigenes Programm entwickelt, Ohne Alkohol mit Natalie. So heißt die Plattform und auch ihr Podcast. Wir haben vor einiger Zeit schon mal miteinander gesprochen. Den Podcast solltet ihr euch auf jeden Fall auch anhören, denn dort erzählt sie ganz viel von ihrer eigenen Geschichte. Das hat so viele begeistert damals, dass ich sie jetzt noch einmal eingeladen habe. Diesmal haben wir über ihr neues Buch gesprochen, in dem es ganz konkret um Frauen und Alkohol geht. Ihr werdet erfahren, aus welchen Gründen Frauen im Gegensatz zu Männern trinken, warum Alkohol bei Frauen noch verheerender ist als bei Männern. Ich bin sicher, auch dieses Gespräch wird wieder viele zum Nachdenken bringen und auch die, die wie ich überhaupt keinen Alkohol trinken, werden ihr mit Spannung zuhören, denn das tut man einfach gerne.
Ein Podcast von SWR3.
Natalie Stüben ist wieder da.
Hallo.
Natalie, die mit ihrer Plattform andere Menschen dazu ermutigt, auch ein Leben ohne Alkohol einfach mal zu probieren bzw. Menschen hilft, die alkoholkrank waren, so wie das bei dir ja auch der Fall war, mittlerweile, und wir haben von einem halben Jahr gesprochen, sind es wahrscheinlich 8,5 Jahre schon, die du trocken bist. So, herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich total, nochmal hier zu sein.
Oder?
Ja,
was ist passiert während der letzten 6 Monate?
Boah, was ist passiert? Also ich hatte jetzt letztens Mitarbeiterinnengespräche und dann haben mich mein Mann und meine Assistentin gefragt, ob ich nicht auch eins führen möchte. Und das hat
Und du bist
mir,
ja Chefin.
Ich bin ja Chefin.
Ja.
Und dann dachte ich, ja klar, auch voll gern. Und dann haben die mir mal Feedback gegeben. Und das war echt interessant. Also da hatte ich so ein paar Erkenntnisse. Eine Kernerkenntnis war, wir hatten im Oktober so eine richtig, richtig anstrengende Phase. Da waren bei mir 3 von 9 Mitarbeiterinnen krank. Uns ist ein Fehler passiert. Wir haben 12.000 Mails aus Versehen versandt. Da also kam natürlich einiges zurück.
Mit Gutschein,
in einen
100
dezimierten,
Euro.
Nee, nicht. Nee, das nicht. Aber es waren trotzdem natürlich mehrere hundert sehr irritiert und haben unserem Support geschrieben, der natürlich nicht voll besetzt war. Dann habe ich super schlecht geschlafen. Das war eh viel. Ich habe natürlich auch viel abgepuffert. Und dann wurde Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Und ich wirklich konnte nicht mehr, ne? Ich konnte nicht mehr. Und dann habe ich ein Newsletter geschrieben, in dem ich dann gesagt habe, was ich praktisch gemacht habe, um irgendwie wieder klarzukommen. Und das war wirklich, und das ist krass, wie stark das in mein Team reinwirkt, wenn es mir nicht gut geht. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie stabiler werden. Und eine Kernerkenntnis aus diesem Feedbackgespräch war, dass mein Mann zu mir sagte, du schwingst halt und das gehört zu dir. Das kannst du nicht wegoptimieren. Das wird immer bleiben. Aber es wäre schön, wenn du 2025 Wege findest, in diesen Phasen, in denen du so viel auf die Straße bringst und so viel bewegst und dich so begeistern kannst für Projekte und Menschen, dass du da vielleicht bei dem Plan bleibst, den wir aufgestellt haben und nicht nur sagst, oh ja, und das noch, weil das ist alles so toll, weil dann kannst du in diesen Phasen, in denen es halt mal wirklich schwierig ist, ein bisschen besser auf dich aufpassen, weil ich habe halt dieses krasse Pflichtgefühl und ich lasse keinen hängen und dann baller ich halt durch, aber in solchen Phasen sollte man sich dann lieber mal ausruhen und sagen, okay, heute ist ein Scheißtag, gehe ich in die Therme oder so, ne? Also das war so eine Erkenntnis.
Aber interessant. Was stand denn aber drin in dieser Mail, die du versehentlich verschickt hast?
Ach so, ich hatte...
Es war ja offensichtlich dramatisch.
Naja, dramatisch. Ich überarbeite ja immer wieder meine Programme, damit die up-to-date bleiben, weil ich ja seit 5 Jahren, also ich liebe es zu lernen, ich forsche, ich promoviere, ich bin auf sämtlichen Suchtkongressen und diese Erkenntnisse und den aktuellen Forschungsstand arbeite ich immer wieder in meine Programme ein. Und dann haben wir eine Intro-Mail neu verfasst und ins System eingebaut und die ging dann an alle, die jemals das 30-Tage-Programm gebucht haben.
Ja.
Also.
Und warum hat es sie verwirrt? Was stand
drin? Ja, weil die dachten, hö, ich habe doch jetzt gar nicht gebucht und wieso geht's denn jetzt los und wieso heißt die mich willkommen? So.
Ja, okay.
Und die meisten haben natürlich gesagt, ja, die allermeisten haben es anscheinend irgendwie ignoriert, aber manche haben halt auch zurückgeschrieben, wieso kriege ich die jetzt? Und ich will, ich habe das doch schon, bin irgendwie seit 5 Jahren nüchtern, wieso, ich brauche das Programm nicht mehr. Ja, und da müssen wir natürlich antworten, ist ja klar. Und dann haben wir probiert, eine Mail rauszuschicken, die das einordnet, die sagt, im Zuge der Programmüberarbeitung und so weiter, die ist aber dann gar nicht mehr rausgegangen, weil wir durch diese 12.000 Mails von dem Mailprogramm halt schon als Spam eingestuft wurden.
Nein.
Ja, genau. Und deswegen mussten wir das halt, alle, die dann uns geschrieben haben, haben dann eine persönliche Mail bekommen, dass das eben ein Versehen war und dass keinerlei Verpflichtungen bestehen und so. Ja.
Und was wirst du jetzt für 2025 ganz konkret anders machen, um auch deinen Mann zufriedenzustellen?
Ich habe mir tatsächlich einen Tag in der Woche geblockt, an denen ich keine festen Termine habe. Das heißt nicht, dass ich da frei habe oder so, aber einfach einen Tag, an dem ich nicht irgendwann irgendetwas fest machen muss, sondern mir meine Zeit selbst einteilen kann, was mich total entspannt.
Welcher ist es? Welcher Tag?
Der Mittwoch oder der Donnerstag, je nachdem.
Ah, du lässt dir schon die Alternative,
ja,
das
klar.
Ist nicht gut.
Nee, ein bisschen flexibel muss ich schon sein.
Okay.
Und was ich noch mache, ist, dass ich habe so diese ganze Unternehmens- und Personalführung, das mache ich aktuell immer sonntags vormittags. Und da meinte mein Mann zu mir, das kommt alles so on top, das ist nirgendwo sichtbar. Und vielleicht klassifizierst du das auch mal als Arbeit, damit nicht klar ist, dass du jedes Wochenende arbeitest. Und das habe ich mir jetzt auf den Freitagvormittag gelegt. Und jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, jetzt geht ja die ganze Buchpromo los. Das wird schon eng. Also nicht mehr viel Zeit in der Woche. Also mal gucken, wie ich das so hinkriege. Aber ich bin ganz optimistisch, weil die kleinen Schritte es ja meistens auch bringen. Und dieses wachsam bleiben, immer gucken, okay, kriege ich da irgendwie meine Freizeit rein oder meine Tage, die ich mir so gestalte, dass ich halt entspannt arbeiten kann und...
Okay.
Ja.
Hast du dir jemals Dinge vorgenommen für ein Jahr? Also.
Ja.
Ach, du, ja wirklich. Weil man schafft es ja selten. Eigentlich so gut wie nie. Vorsätze werden ganz selten eingehalten.
Auch geht. Ich habe in meinem Programm einige, die am 1.1. aufgehört haben zu trinken.
Ja, das ist natürlich aber auch schon so ein großes Ding, ne?
Ja.
Also das ist schon eigentlich ein lebensentscheidendes Ding.
Ja.
Vorsätze sind ja sonst immer viel kleiner. Eigentlich.
Ja.
Gut, ich meine, Rauchen aufhören. Kennst du irgendjemanden, der mit Rauchen aufgehört hat, weil er oder sie es sich am 1. Januar vorgenommen haben?
Nee, aber wie gesagt, ich kenne viele, die es tatsächlich mit dem Trinken durchgezogen haben. Ich mag das. Ich hatte letztens ein Gespräch, da sagte eine, naja gut, aber es ist ja im Grunde nichts anderes, wenn ein Jahr beginnt. Wieso tun wir dann so, als wäre alles anders? Aber das sehe ich ein bisschen anders, weil am Ende des Jahres fährt die ganze Welt so ein bisschen runter, alles kommt etwas zur Ruhe, es herrscht so eine Stimmung von reflektieren, Revue passieren lassen und wirklich mal ordnen und gucken, bin ich eigentlich noch so auf dem Weg dorthin, wo ich hin will? Und das mache ich voll gerne, dann zu gucken, okay, was will ich denn von diesem neuen Jahr? Und das nehme ich dann schon mit.
Du hast recht, man fährt runter. am Jahr. Vieles steht wirklich still, sodass ich ein 1. Januar, 2., 3., 4. Januar wirklich mehr wie so ein Anfang anfühlt. Mhm. Auch wie ein Neuanfang. Mhm. Das stimmt. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr so viele Dinge zu verlieren. Also ich mache nie Neujahrsvorsätze.
Aber
ich weiß, wie sinnlos sie sind. Und es müssen ja auch vor allem immer kleine Ziele sein. Also große Ziele erreicht man ohnehin nie, sagt der Experte, mit dem ich mal gesprochen habe. Aber was mich wirklich wahnsinnig ärgert, ist, ich lasse Dinge im Zug liegen. Also wir reden von Mützen, wir reden von Schals. Das macht mich wahnsinnig.
Okay.
Und ich habe mir wirklich jetzt, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich mir was vorgenommen, nämlich nicht mehr diese Dinge zu verlieren. Das erreicht man schon mal damit, indem man nicht oben auf die Ablage irgendetwas reinlegt. Ob das nun Essen ist, die Essenstüte oder ein Schal. Mhm. Eine Jacke ist was anderes, die braucht man, um aus dem Zug auszusteigen. Ja. Den Schal, der ist aus dem Blickfeld. Den siehst du nicht. Ich ärgere mich da schwarz. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe.
Du kannst dir ja kleine Brücken bauen. Du kannst ja zum Beispiel an deine Handschuhe, kennst du das, was die Kinder manchmal haben? Diesen Strang, mit dem die beiden Handschuhe verbunden sind? Oder? Sowas könntest du auch an deine Mütze machen. Hast du so einen Mützenschal, so eine Mützenkette?
Also Nathalie, ich bin nicht ganz sicher, ob es genau das ist, was ich wollte. Ich bin da nicht so ganz sicher. Also ich habe die Dinger natürlich auch gehabt.
Ich lebe einfach mit zwei kleinen Kindern zusammen.
Ja. Oh, gibt es noch diese Mützen, diese Bankräubermützen, die so über den ganzen, wie quasi die Mützen, die Motorradfahrer unten runter unter dem Helm anziehen?
Ja.
Tragen Kinder die heute noch?
Meine nicht.
Weil sie nicht. Ja, ich mochte das früher auch nicht, alleine weil sie gekratzt haben. Aber die werden dir einfach von der Mutter angezogen, über den Kopf gezogen und fertig. Und vor Schule wird die auch nicht wieder ausgezogen. Aber man denkt, gibt es diese Mützen heute noch?
Ja, das gibt's noch.
Aber nicht bei deinen Kindern auf jeden Fall.
Im Regal.
So. Ja. Du bist auf jeden Fall erholt, weil du mittlerweile gelernt hast, auf dich aufzupassen.
Ja.
Vielleicht nicht ganz so, wie du es dir mal vorgenommen hattest, aber du hast gerade gesagt, auf dem Weg hierher, du legst mittlerweile ein paar Mini-Pausen ein in deinen Alltag. Seit wann machst du das? Ganz konkret?
Boah, immer wieder. Also das sind so Dinge, die mache ich dann eine Zeit lang und die funktionieren super und dann geht es mir so gut, dass ich denke, ach, jetzt I'm on fire und ich bin unbesiegbar und dann muss ich sie mir wieder angewöhnen. Aber das sind so Dinge, die wir, wenn du dran bleibst, dann zahlen die sich irgendwann aus. Und oft kann es ja auch sein, dass eine Minipause ist, einmal bewusst ein- und auszuatmen. Dann denkt man sich immer, was soll das denn bringen und so. Aber diese kleinen Dinge führen echt dazu, dass wir insgesamt ein bisschen entspannter sind, ein bisschen mehr bei uns sind, ein bisschen aufmerksamer sein können, ein bisschen erholter so durchs Leben gehen.
Ja, und die Minipause kann wirklich mini, mini, mini sein.
Mini, mini, mini sein, genau.
Also wirklich nur fünfmal ein- und ausatmen.
Oder wirklich nur einen bewussten Atemzug.
Ich habe das früher nicht verstanden, also was das bringen soll, weil ich auch nie so der Esoteriker war oder Meditation, überhaupt nicht. Aber ich habe es dann irgendwann während der Pandemie, als es mir ja nicht so gut ging mal, eine Zeit lang, da habe ich das verstanden, wie wichtig das ist oder was es bedeutet, bei sich selbst kurz mal zu sein.
Ja.
Also wenn wir durch den Alltag hetzen, dann sind wir mit den Gedanken nur außen. Ich muss das machen, ich muss das machen, schaffe ich es rechtzeitig? Oh Gott, hier ist der Stau, bla bla bla. Wir denken nie kurz innen drin, denn kurz, wie atmest du? Ja, aber unsere Gedanken müssen in unseren Körper. So, das ist ganz simpel. Das kann jeder und sofort. Und es macht einen großen Unterschied, ob man den ganzen Tag nur mit den Gedanken außen ist oder ganz kurz mal wieder zurückkehrt in seinen eigenen Körper. Alles gut.
Ja.
Das bringen Minipausen.
Ja.
Und das ist das sogenannte Hier und Jetzt. Sei mehr im Hier und Jetzt. Was bedeutet das? Was soll das?
Aber das kannst du eben auf so viele Dinge übertragen, weil im Hier und Jetzt zu sein heißt zum Beispiel auch, wenn ich dir zuhöre, höre ich dir wirklich zu und formuliere nicht schon im Kopf meine Antwort oder du deine nächste Frage.
Ja.
Also das sind auch Dinge, die uns nicht nur mit uns selbst in Verbindung bringen, sondern auch mit anderen. Das finde ich halt auch so schön. Also dadurch lernst du halt auch, deinen Fokus bewusst auf Dinge zu richten, die gerade wichtig sind und aus denen wirklich was Schönes entstehen kann.
Du hast auch viele Gespräche wieder geführt. An Silvester. Das ist ja auch so ein ganz besonderes Ambiente, weil so viele Menschen um einen herum Alkohol trinken. Wie sieht dein Silvester in der Regel aus? Gut, du lachst schon, du hast zwei Kinder. Wir sitzen zu Hause.
Wir tun immer noch so, als gäbe es das nicht, damit wir schön früh schlafen gehen können. Meine Tochter ist jetzt 7, ich weiß nicht, ob wir es nochmal hinkriegen, ehrlich gesagt. Als die Kinder noch so ganz klein waren, bin ich wach geworden von dem Feuerwerk und dann haben mein Mann und ich uns auch so auf die Dachterrasse gestellt und haben uns einmal umarmt und gesagt, wie schön, dass wir einander gefunden haben und dass wir uns aufs nächste Jahr freuen. Das ist ehrlich gesagt die letzten 2 Jahre auch nicht mehr passiert, weil ich habe das gehört und dachte, ich will einfach nur weiter schlafen. Aber ich glaube, das war schon schön, so dieser besondere Moment, dass ich weiß, boah, ich habe da einfach wirklich einen guten Menschen an meiner Seite, der auch davon überzeugt ist, dass Beziehung darin besteht, einander so hochzuziehen und füreinander da zu sein und zu gucken, wie kriegen wir gemeinsam dieses Leben so hin, dass es ein gutes Leben ist.
Schöner Gedanke, den man oft als selbstverständlich nimmt und eigentlich nicht aktiv bemüht. Ja. Aber es ist schön, das nochmal so zu sehen. Für mich ist ja das Größte, vor Mitternacht schlafen zu gehen, weil ich mich dann besonders fühle, weil ich überhaupt keinen Bock habe auf Mitternacht. Ich hasse Anstoßen miteinander. Warum? Das ist für mich eine solche Routine, die so inhaltsleer ist und aber alle sie zu etwas ganz Großem hochstilisieren, als sei das wirklich weltentscheidend. Jetzt irgendwie Mensch und dann, man muss sich in die Augen gucken, sonst hast du 7 Jahre schlechten Sex. Mhm. Wie lange will ich das noch hören? Mhm. Und ich habe eine komplette, ich bin weird in der Beziehung, das sehe ich ein, aber ich habe einen kompletten Widerstand gegen Anstoßen. Das bedeutet mir nichts. Aber mir hat eine Therapeutin ja auch mal, bei der ich mal war, die hat mir das auch gesagt. Also daher weiß ich das nur. Es hat für dich keine Bedeutung. Für dich sind Dinge wichtig, die einen Inhalt haben, die so gemeint sind, die für den Moment wirklich besonders sind. Und das ist ein Abspulen an Emotionen, aber so tun, als sei das das Größte.
Ja, ist spannend, aber so bedeuten unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Menschen halt. Was meine Mutter zum Beispiel liebt, solche Rituale. Und bei ihr habe ich immer den Eindruck, dass das hält sie so in der Familie, das ist so ihre Struktur.
Ja, Struktur
wollen wir alle. Auch die Feste zu feiern und so. Ja. Und das finde ich auch schön, obwohl ich das auch nicht habe. Also ich muss auch nicht anstoßen, gar nicht. Also sowieso nicht mehr. Ja. Aber ich muss jetzt auch nicht mit dem Wasserglas da anstoßen. Das bedeutet mir tatsächlich auch herzlich wenig.
Ja. Und den 1. Januar so ganz frisch ausgeruht zu erleben, während alle anderen in den Seilen hängen, das ist auch irgendwie ein geiles Gefühl.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht, ich liebe das einfach halb 12 meinetwegen. Einfach schlafen. Ich finde, warum auch immer.
Ich kann das gut verstehen. Ja. Das ist auch nicht weird.
Also, du bist ja nun keine, die den Menschen sagt, trinkt keinen Alkohol. Du weißt nur darauf hin, wie schön es sein könnte, was man gewinnen könnte, vielleicht durch ein Leben ohne Alkohol. Also du bist ja gar nicht die mit dem erhobenen Zeigefinger. Und dennoch, wie oft hast du von deinen FreundInnen gehört, Nathalie, so in deiner Gegenwart an Alkohol schenken, das fühlt sich dann doch irgendwie komisch an. Geh doch früher schlafen.
Lustigerweise haben sich meine Freundschaften dahingehend auch so entwickelt, dass das gar nicht mehr so passiert. Also ich war als eine meiner Freundinnen 30 geworden ist, da war ich noch mal auf so einer Party, auf der echt viel Alkohol getrunken wurde. Da hat mich das erstaunlicherweise nicht gestört, weil die Leute so interessant waren. Aha. Also weil das wirklich Leute waren, die hat so einen tollen Freundeskreis, wo ich dachte, ja,
da boah, warst du schon trocken,
spannend.
Ne?
Da war ich schon nüchtern. Da war ich schon lange nüchtern.
Ja.
Und sonst mache ich mit meinen Freundinnen und Freunden mittlerweile Dinge zu Tageszeiten, an denen es irgendwie gar nicht auch zur Debatte steht, ob sich da jemand ein Glas Wein einschenkt oder nicht.
Ja.
Nee, also ich glaube schon, dass ich für einige ein Spielverderber bin, allein schon durch meine Existenz und meine Präsenz. Aber jetzt in meinem Freundeskreis stört das keinen.
Gibt es einen Unterschied zwischen trocken und nüchtern? Ich habe trocken gesagt, du hast aber 2-mal nüchtern gesagt.
Ich sage lieber nüchtern. Trocken erinnert mich so an Kleinkinder, die keine Windeln mehr tragen müssen. Also das hat für mich sowas Infantilisierendes. Deswegen stört mich dieser Begriff, weil ich immer, also für mich klang das so wenig selbstbestimmt. Und nüchtern klingt für mich nach einer freien, selbstbestimmten Entscheidung.
Und du hast selber nie trocken benutzt?
Nee.
Interessant, ja, das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich hätte gedacht, das hast du 100-fach gesagt.
Nee.
Ja, und trocken klingt für mich eigentlich so ein bisschen, fast noch ein bisschen neutraler und total harmlos.
Ach,
nüchtern hat gleich diese Aussage, ich habe ein Problem gehabt, ich bin jetzt nüchtern. Und trocken ist irgendwie, klingt nach Erfolg. Nüchtern streng genommen auch. Aber trocken heißt, vorher gab es ein Problem. Nüchtern heißt irgendwie nicht, dass es vorher ein Problem gab.
Interessant, empfinde ich anders. Aber ja, für mich hat zum Beispiel auch der Begriff Abstinenz mittlerweile was total Schönes, obwohl er ja jetzt rein von der Bedeutung her eigentlich eher so mit Verzicht in Verbindung steht. Aber für mich hat das was sehr Empowerndes, wobei der Begriff schon wirklich sehr abgelutscht ist. Aber und ähnlich geht mir das mit nüchtern. Also das waren für mich Worte, die mir dieses ganze Vorhaben erleichtert haben.
Und Worte sind sehr mächtig.
Worte sind sehr mächtig.
Sehr mächtig und können alles verändern. Ja. Du hast damals erzählt, als wir zusammensaßen, dass du, und das ist ja für viele auch heute noch das Problem, einfach auch sozialisiert wurdest mit dieser Normalität. Auch jeden Abend haben deine Eltern ein Glas Wein getrunken. Mhm. Man lebt ja etwas vor, was dann eventuell für Kinder ja dann auch fatal sein kann, weil das alles Normalität wird. Wie oft hast du mit deinen Eltern oder wie intensiv hast du mit deinen Eltern eigentlich darüber gesprochen? Es ist ja kein Vorwurf, die haben ja nie ein Problem gehabt. Das gehörte einfach für sie nur dazu. Wie intensiv habt ihr darüber gesprochen?
Boah, sehr intensiv. Also mit meiner Mutter bin ich ja auch, als ich nüchtern geworden bin, die ganzen Jahre über, haben wir wirklich Auseinandersetzungen geführt und schmerzhafte Gespräche. Und alles, was ich so an Wissen mir angeeignet habe, habe ich mit ihr durchgesprochen, habe meine Hypothesen da angebracht, woran es vielleicht auch liegen könnte, dass ich ein Alkoholproblem bekommen habe. Und das hat sie sich alles angehört. Das rechne ich ihr auch so hoch an, dass sie immer da war, um sich das anzuhören. Sie hat sich natürlich auch häufiger gerechtfertigt und gesagt, oder was heißt gerechtfertigt, aber gesagt, das sehe ich völlig anders. Das habe ich auch völlig anders empfunden, habe ich völlig anders in Erinnerung, habe ich anders gemeint. Es gab so eine schöne Masterclass zu Creative Writing, da sagte eine Tochter zu ihrer Mutter, aber Mama, immer diese ganzen Erwartungen. Und dann sagte die Mutter, das waren Hoffnungen. Und als ich das gehört habe, dachte ich, boah, das trifft das Verhältnis von meiner Mutter und mir total. Vieles, was sie als Hoffnung mir mitgegeben hat, wie sie es sich für mich wünscht, habe ich als Erwartung empfunden und mich wahnsinnig unter Druck gesetzt gefühlt.
Ja.
Und das so rauszuklamüsern, das war Teil meiner Abstinenzgeschichte. Und was so den konkreten Konsum meiner Eltern angeht, die trinken deutlich weniger. Jetzt muss man allerdings auch sagen, die standen meiner ganzen Öffentlichkeitsarbeit dahingehend am Anfang super skeptisch gegenüber. Die waren total dagegen, dass ich diesen Podcast veröffentliche.
Weil die Nachbarn ja auch dann einfach reden und mit den Fingern auf sie zeigen.
Und weil sie auch Angst um mich hatten und um meine Karriere. Und du hast dir doch so viel aufgebaut und das wirst du alles zerstören. Du hast eine kleine Tochter, denk mal an die und so. Da hatte ich ein halbes Jahr keinen Kontakt zu meinen Eltern, als ich diese Entscheidung durchgesetzt habe. Das hatte ich noch nie in meinem Leben, weil ich die wirklich auch gerne mag und viel von denen halte. Und mittlerweile stehen die so dahinter. Die gucken sich jedes YouTube-Video an, die hören jede Podcast-Folge. Und mein Vater hat mal irgendwann mit mir telefoniert und da ging es um Alkohol in der Schwangerschaft. Und wir haben ganz oft so ganz früh morgens telefoniert, wenn ich mit irgendeinem Baby im Kinderwagen morgens am Inn entlang gegangen bin. Dann meinte er so, ja, dein aktuelles Video, ne? Hey, Mucki. Man hat ja wirklich keine Lust mehr zu trinken, das ist so schrecklich.
Aber interessant, dass er das so sieht. Und hat es wirklich bei ihm, trinkt er weniger?
Sie trinken deutlich weniger, aber sie trinken tatsächlich immer noch. Bin ich mal gespannt, ob das Buch, ob das zweite Buch da jetzt den Anstoß liefert, zu realisieren. Es ist einfach nicht nur, es besteht nicht nur die Gefahr, abhängig zu werden, sondern es verursacht und fördert halt über 200 Krankheiten. Das ist halt wirklich so krass toxisch für Körper. Ja. Mal schauen. Aber ja, hat sich schon einiges entwickelt.
Die ersten Videos von dir zu schauen. Jetzt bist du ja so lange nüchtern, um mal dein Vokabular zu verwenden.
Klingt schön.
Und dir geht's gut, du bist gesund, du hilfst anderen Menschen. Jetzt ist ja alles super. Gerade die ersten Videos, wo du ja ganz offen erzählt hast über die harten Abstürze und die Filmrisse, dass du morgens nichts mehr wusstest. Wer ist der Typ neben mir im Bett? Warum habe ich blaue Flecken? Warum ist meine Unterwäsche zerrissen? Das war für die wahrscheinlich richtig hart.
Richtig
diese
hart.
Diese Bekenntnisse
natürlich
für die Öffentlichkeit anzuschauen. Wie haben sie denn darauf reagiert? Was haben sie da gesagt zu dir?
Die fanden das fürchterlich. Jetzt muss ich dazu sagen, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt. Meine Eltern sind sehr konservativ. Es geht immer sehr viel so um Anstand und Höflichkeit und ich will gar nicht mal sagen, nach außen hin immer so zu tun, als wäre alles toll, aber meine Eltern legen Wert auf Stil. Und als dieses YouTube-Video rauskam, Das kann man also wirklich wissen. Und ich kann das ja sogar verstehen. Meine Mutter hat das nicht gepackt erst. Und da müssen diese Fotos da rein. Und musst du wirklich so detailliert erzählen und so. Und ich.
Und du sahst wirklich.
Und ich dachte, ja, wirklich, ich muss es. Ja, ich muss es. Weil ich muss es, weil es mir ein Bedürfnis ist, darüber aufzuklären. Und ich weiß ja, wie Video funktioniert. Ich habe das ja gelernt. Wenn du da irgendwie um den heißen Brei rumredest und du zeigst irgendein schickes Bild mit einem Weinglas, dann wird keinem die Dimension klar, wie schrecklich das werden kann mit dem Weinglas, mit dem vermeintlich schicken Weinglas in der Hand. Also ich musste es für Storytelling.
Naja, natürlich. Man braucht ja auch diese Wachrüttelbilder. Ja. Selbst wenn man nur ein bisschen Probleme hat. Man sieht dieses Bild, wie du ausgesehen hast damals. Man hätte dich ja gar nicht wiedererkannt und hat dann sofort die Befürchtung, noch erkenne ich mich im Spiegel. Aber vielleicht erkenne ich mich irgendwann nicht mehr im Spiegel. Und deswegen wirken diese Bilder natürlich.
Ja.
Deswegen brauchtest du sie.
Und ich höre, aber ich habe auch von ganz vielen Journalistinnen und Journalisten gehört, naja gut, aber diese Bilder haben wir ja alle.
Ach echt?
Mhm. Und genau.
Schön,
und
hier ist mein Buch.
Ja.
Wirklich?
Ja, ja.
Hier ist mein Buch.
Genau, ja gut, aber das sind halt so diese Katerbilder am Morgen. Und dann merke ich wieder, wie verbreitet das ist.
Ja.
Und viele gucken sich das an und denken wahrscheinlich, ah ja, diese Bilder habe ich auch in meiner Mediathek. Vielleicht. Ja. Denke ich da mal ein bisschen weiter.
Es ist schön, dass wir wieder zusammenkommen hier. Es ist ja auch ein bisschen komisch, mit jemandem zu sprechen, der noch nie Alkohol getrunken hat, oder? Es ist ungewöhnlich. Einfach.
Da bist du Exot.
Ja, ja. Ich bin wirklich Exot.
Ja.
Wobei ich das Gefühl habe, in meinem Umfeld gibt es immer mehr.
Ja.
Dass das auch so ein Ding wird, gar nichts zu trinken. Es wird ja irgendwann auch ein Sport. Ja, also ich habe nichts gegen Eierlikör auf dem Eis oder so. Finde ich auch super. Aber ich habe noch nie Alkohol getrunken und habe auch kein Bedürfnis. Aber irgendwann wird es ja auch ein Ding, für das man ja sogar bewundert wird in unserer Gesellschaft. Also die Leute werden immer mehr, die einen ja beneiden.
Fängt das an bei dir?
Ja,
was
aber schon seit einigen Jahren. Weil man wird ja immer gefragt, warum trinkst du nicht?
Mhm.
Die Frage kriege ich auch heute noch. Mhm. Ja, warum trinkst du nicht? Immer nach dem Motto, okay, aber was ist schief gelaufen?
Mhm.
Es ist halt ungewöhnlich.
Mhm.
Und es gibt gar keine Antwort auf die Frage. Viele fühlen sich unglaublich in die Enge gedrängt durch diese Frage, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Mir macht das nichts aus. Ich denke, ja, warum? Hab noch nie angefangen zu trinken. Ah ja, okay. Also alle lassen mich in Ruhe.
Mhm.
Andere fühlen sich gepiesackt.
Mhm.
Ja, aber komm, so ein kleines Gläschen oder du hast doch mal. Die müssen sich rechtfertigen und fühlen sich unter Druck. Dieses Gefühl habe ich nie gehabt. Mir völlig egal,
wer
was andere denken.
Wer beneidet dich denn?
Einige, die trinken.
Mhm.
Also einige, die gerne weniger trinken würden.
Ja.
Die kein Problem haben, also schwerwiegendes Problem. Aber sie haben das Gefühl, sie würden gerne weniger trinken, weil es diese Tage gibt, an denen du dich schlecht fühlst. Du hast es dir vorgenommen, aber dann bist du in einer Situation und alle trinken und es ist eine tolle Stimmung. Dann machst du es, weil du es auch immer mitmachst. Bereust es am nächsten Tag wieder, dass du es wieder nicht geschafft hast. Und das sind Menschen, die sagen, oh Gott, ich finde das super. Also es ist anerkannter. Das finde ich ganz gut.
Ja.
Aber die Situation ist trotzdem dramatisch. Und wir wollen in dieser Folge einfach mal über Frauen und Alkohol sprechen. Du hattest es angekündigt vor einem halben Jahr, dass du an einem neuen Buch schreibst. Da geht es ganz speziell um Frauen und Alkohol. Und das ist ja auch ein tolles Thema. Und deswegen haben wir gesagt, da kommen wir natürlich wieder zusammen. Was ist die Situation aktuell? Also Männer, ja, die halten sich eigentlich so, was den Konsum und die Steigerung angeht, ganz gut. Ne? Teilweise geht es sogar so ein ganz bisschen zurück bei Männern. Da hast du schon mal was geschafft.
Ja.
Du und deine Kolleginnen, die sich in dem Bereich einsetzen.
Ja.
Aber bei Frauen, da ist es eine ganz besondere Situation. Denn wie sieht es zahlenmäßig gerade aus?
Es ist ganz interessant, wenn wir uns mal so die Zahl der Alkohol oder das Verhältnis bei der Alkoholabhängigkeit anschauen. Aktuell kommen auf 3 alkoholabhängige Männer, kommt eine alkoholabhängige Frau.
Mhm.
Und das wird sich rasant ändern. Weil wenn wir uns jetzt mal so den Generationenvergleich angucken, dann trinken Frauen von Generation zu Generation mehr oder mehr Frauen trinken. Und in der Generation Z ist es jetzt zum Beispiel schon so, dass sich die problematischen Trinkmuster angeglichen haben. Beispielsweise trinken 30% der Männer und 30% der Frauen regelmäßig bis zum Rausch. Also machen so Binge-Drinking, schießen sich richtig ab.
Lass uns die Generation ganz kurz nochmal durchgehen.
Ja.
Ich kriege die immer durcheinander.
Okay.
Boomer, Z, Y. Ich denke, ist Y, sind das die Letzten?
Y sind meine, das sind die Millennials. Also es gibt die Generation Z, dann kommt meine Generation, das ist die Generation Y, Gen Y.
Das sind die
genannt.
Gen Y, die Millennials.
Genau, dann kommt wahrscheinlich deine, das ist die Gen X.
Also wie gehst du jetzt weiter zurück? Genau,
genau, wir werden jetzt älter, Gen X.
Wer sind die Jüngsten? Ist das Y?
Gen Z.
Gen
also
Z,
Gen
genau.
Z ist amerikanisch, Gen Z ist britisch. Deswegen
genau.
Reden wir von sagen wir jetzt einfach mal Generation Z.
Das sind genau, die, das sind die nach 2000
geboren. Genau, das sind
geboren,
die Jüngsten.
Die Jüngsten, okay. Dann haben wir Y,
dann
die Millennials.
Y, das, sind, das bin ich.
Ein
so
weiter zurück, das sind
Gen.
Die X.
Genau, du
dann,
bist X.
Dann kommen die Boomer.
Meine Eltern, genau, sind die Babyboomer. Und dann kommt so die stille Generation.
Die heißt die stille Generation,
ja,
genau. Also über die sprechen wir gleich auch noch, weil es da so krasse Unterschiede gibt.
Aber es gibt ja verschiedene Namen für diese Generationen. Aber das waren jetzt zum Beispiel die wir für unser Buch gewählt haben. Wir haben unser Buch ja so geschrieben, dass wir diese populärwissenschaftlichen Sachbuchtexte mit Romanelementen angereichert haben. Mit 5 verschiedenen Frauengeschichten von Frauen aus 5 verschiedenen Generationen. Was unglaublich Spaß gemacht hat, das so miteinander zu verweben und dadurch eben deutlich zu machen, was Alkoholkonsum für Frauen in verschiedenen Generationen eben auch bedeutet, wie unterschiedlich man in Alkoholprobleme rutschen kann.
Mhm.
Und wir zeigen eben auch, wie man auf unterschiedliche Weisen rauskommen kann.
Ja, also aber fest steht, von Generation zu Generation wurde bei Frauen mehr getrunken.
Richtig. Und das ist halt so krass, wenn wir uns nämlich jetzt, es heißt ja mal, ja, die jungen Leute trinken weniger. Das stimmt so nicht. Es gibt in der Generation...
Sagt man das wirklich?
Ja, das waren...
Ohne Witz.
Ohne Witz. Und das ist
ich erlebe komplett anderes. Ob ich ins Fitnessstudio gehe und morgens vor der Schule trinkende SchülerInnen sehe, ob ich junge Mädchen in meinem Umfeld sehe, da ist Alkohol ein solches Statussymbol. Man ist stolz darauf, was man nicht alles wieder gekippt hat. Echt.
Das und das ist halt
krass.
So interessant, weil in dieser Generation, in der Generation Z, differenziert es sich halt aus. Es gibt so diesen einen Pol, trinken halt mehr gar nicht oder ganz, ganz wenig.
Das war die Sache, ja.
Die so super kontrolliert sind, die sich politisch engagieren, die praktisch auf diese doch sehr düsteren Aussichten darauf reagieren, dass sie so richtig in die Welt reingehen. Ich habe zum Beispiel für das Interview hier Falks, also ich habe das ja mit Professor Dr. Falk Kiefer geschrieben und ich habe seine Tochter für dieses Buch interviewt und dachte mir, wow, du bist so weise und du bist irgendwie 23.
Die
tendierte so zu diesem vernünftigen Pol und dann gibt's aber die, die auf diese düsteren Aussichten mit absolutem Eskapismus reagieren, raus aus der Welt. Die reagieren durch übertriebenen Konsum, übertriebene Beauty-Maßnahmen oder halt exzessiven Konsum, exzessives Shopping, so. Und das finde ich so interessant.
Ja. Aber hat das wirklich was mit den düsteren Aussichten zu tun? Ich bin mir nicht sicher, ob die, die ich kenne, ob die die düsteren Aussichten haben, die ihnen große Sorgen machen. Und zwar so viel Sorgen, dass sie dann exzessiv trinken. Aber
ja, da zitieren wir Studien in dem Buch, die zeigen, wie unsicher und besorgt die Generation Z auf ihre Zukunft blickt.
Das ist ja auch eine schöne Entschuldigung dann, oder? Fürs Trinken.
Unter Stress stehen. Naja, das ist für jede Generation irgendwie eine schöne Entschuldigung oder eine ganz gute Ausrede, weil Alkohol ja im ersten Moment vermeintlich auch zu helfen scheint, ne? Weil er die Gedanken runterfährt, weil er Angst löst und so weiter. Das rächt sich natürlich doppelt und dreifach. Und ich kann da keinem einen Vorwurf machen. Also ich bin halt auf einer anderen Schiene in diesem exzessiven Alkoholkonsum gelandet. In meiner Generation war das halt cool. Da gab es diese Ausdifferenzierung nicht. Da waren die, die nicht tranken, uncool.
Mhm.
Und die, die getrunken haben, waren cool. Das war ganz klar. Ich habe letztens vor Schülern gelesen, die waren so 14, 15. Und da meinte ich, ist denn Alkoholkonsum bei euch cool? Und dann hörte ich beides. Die einen sagten, ja, voll. Und die anderen sagten, nee, gar nicht.
Ja.
Da dachte ich, guck mal, jetzt sehe ich das hier bestätigt.
Ja.
Was ich eben vorher nur aus den Daten gelesen habe.
Eigentlich schon mal eine ganz schöne Entwicklung.
Dass es zumindest die Möglichkeit gibt, ja.
Dass die Lager sich schon mal getrennt haben.
Mhm.
Denn, um Deutschland noch mal einzuordnen, es wird in Deutschland wahnsinnig viel getrunken.
Mhm.
Deutschland ist in den Top 10 der Welt.
Absolutes Hochkonsumland, ja. Wir trinken das Doppelte vom globalen Durchschnitt. Das ist so krass. Wir trinken pro Kopf im Monat ungefähr eine Flasche Wodka. Und das
ist Mittelwert. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, finde ich.
Findest du nicht?
Ja, pro Monat.
Oder sind es 2, das muss ich nochmal genau nachgucken. Aber da sind Leute wie ich halt drin, die gar nicht trinken, ne?
Ja.
Das ist richtig, richtig, richtig viel.
Okay.
Das ist wahnsinnig viel. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir eine extrem industriefreundliche und gesundheitsfeindliche Alkoholpolitik haben. Also dass es bei uns so normal ist, dass Menschen trinken, hat natürlich auch damit zu tun, wie die Gesetzeslage ist und was für ein Klima diese Gesetzeslage sorgt.
Welche Länder sind vor uns noch? Also Finnland könnte ich mir vorstellen. Da muss man sich die Dunkelheit wahrscheinlich schön trinken. Weißt du das?
Warte mal, ich gucke mal gerade.
Du kannst gerade in dein Buch gucken. Ja, denn das interessiert mich jetzt.
Ich glaube Tschechien, Österreich.
Österreich?
Ja.
Na.
Doch, doch. Polen ist knapp vor uns.
Okay.
Tschechien, genau. Und Österreich.
Okay, die trinken mehr als wir. Okay.
Mhm. Vor allem, aber wir trinken zum Beispiel mehr als in Großbritannien.
Und Großbritannien, das ist auch wieder interessant.
Ja, ne?
Das kann eigentlich nicht stimmen. Denn wer Großbritannien erlebt und auch diese Pubkultur und wirklich betrunkene Horden und das Trinken, das Besoffensein, das gehört so dazu. Ich habe nirgendwo so viele betrunkene Menschen erlebt wie in Großbritannien. Mhm. Wie kann das sein? Trinken die zu Hause gar nicht und wir trinken ganz viel zu Hause?
Boah, gute Frage. Also die haben auch eine Sperrstunde. Sperrstunde macht echt auch viel aus.
Die haben eine Sperrstunde.
Ja.
Das ist interessant. Denn man sagt wirklich, Großbritannien, England hat ein Alkoholproblem.
Haben die auch. Um Gottes Willen, die trinken nicht so, als würden die wenig trinken. Dieser Vergleich dient tatsächlich eher, um zu verdeutlichen, wie krass viel wir trinken.
Und wir trinken im Stillen, denn das fällt nicht so auf.
Also Hammer. Mir fällt das schon auf.
Das ist dein Beruf, ist dein Metier natürlich.
Ja klar, ich habe natürlich auch diese Brille auf, aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das viel mehr so im privaten Umfeld passiert. Aber ich meine, wir haben auch so eine krasse Volksfestkultur, wo natürlich auch Millionen von Litern.
Genau, aber da kommen die Engländer ja auch hin.
Ja.
Die kommen ja auch rübergeflogen, um diese Volksfeste.
Das ist mal interessant, wie das dann gewertet wird.
Ob Weihnachtsmärkte und Oktoberfest, die nehmen alles mit.
Ja.
Und auch Frauen haben in England ein großes Problem. Betrunkene Frauen hast du traditionell en masse gesehen. Also auch gerade so in den Pubs. Ich war bei ein, zwei Feiern. Aber auch schon vor über 20 Jahren, wo Alkohol und übermäßiger, exzessiver Konsum einfach wirklich ein Ding war. Also die Briten haben ein Problem.
Und ja, und wir haben eben auch ein Problem. Und das, um nochmal zu dieser Generation Z zurückzukommen, wo sich dieses problematische Trinkverhalten jetzt angeglichen hat und wo in manchen Altersgruppen die Frauen sogar schon vor den Männern liegen, dass, wenn wir das mal ein bisschen weiter vorspulen, dann wird sich dieses Verhältnis auf 3 alkoholkranke Männer, kommt eine alkoholkranke Frau, das wird sich bald verschieben. Das gleicht sich zunehmend an und es könnte sogar sein, dass die Frauen da irgendwann stärker von betroffen sind, weil wir schneller krank werden aufgrund unserer Konstitution. Frauenkörper verstoffwechseln Alkohol langsamer und im Verhältnis zu Männerkörpern haben wir mehr Fett und weniger Wasser im Körper. Das heißt, wenn wir trinken, ist der Alkohol konzentrierter und länger im Körper. Und deswegen werden wir schneller krank.
Ja. Und zwar wie viel? 20% länger, glaube ich, habe ich gelesen.
Das weiß ich nicht
genau.
Ich finde
20% schon eine relativ große, hohe Zahl.
Aber ich finde, es verdeutlicht so gut, warum wir schneller psychische Erkrankungen bekommen, wie Depressionen oder Angststörungen. Oder es muss ja nicht immer eine ICD-10 diagnostizierte Krankheit sein. Da spielt auch sowas rein wie, wir werden schneller emotional instabil oder bekommen schneller Pickel. Also wenn wir auf die körperliche Ebene gehen, das ist einfach so dramatisch. Und was wir eben auch nicht außer Acht lassen dürfen, das sind nicht nur diese gesundheitlichen Konsequenzen, die bei uns einfach viel krasser und schneller entstehen, sondern auch die sozialen Konsequenzen. Also wenn ich da an mich denke, und das hat für mich dann so viel Sinn ergeben, wenn du trinkst, dann schaltest du, also das ist Angst, wirkt angstlösend und du schaltest zuerst so hier deinen präfrontalen Kortex aus, also das, was so hinter der Stirn sitzt.
Du zeigst gerade auf deine Stirn mit der flachen Hand.
Das, was hinter der Stirn sitzt, das ist so der Bereich in unserem Hirn, entwicklungsgeschichtlich ist das der jüngste, da machen wir solche Sachen wie abwägen, Impulse kontrollieren, Emotionen regulieren, vielleicht gucken, ist das jetzt eine gute Idee, mit dem mitzugehen oder nicht. Das legen wir langsam lahm.
Ja. Und das führt, mehr als Männer auch.
Nee, das ist erstmal bei jedem Hirn
gleich. Das ist bei jedem Hirn gleich.
Aber bei Männern führt das, rein statistisch betrachtet jetzt, eher dazu, dass Männer aggressiv werden. Da weiß man noch nicht genau, ist das jetzt testosteronbedingt oder inwieweit ist das testosteronbedingt oder auch erlernt, dass wir abspeichern, aha, wenn Männer Alkohol trinken, werden die aggressiv. Könnte auch eine Rolle spielen. Und bei Frauen führt das eher dazu, dass sie in so eine Freeze-Haltung gehen, dass sie so grenzenlos werden, dass sie zu Opfern werden. Und das war bei mir so oft so, dass ich in Situationen geraten bin, in denen ich dann eben Sex mit Männern hatte, den ich sicher nicht wollte, aber so lahmgelegt war, dass ich noch nicht mal mehr in der Lage war, Nein zu sagen. Und ich hatte letztens ein Interview mit einer Influencerin, die heißt Kim Horst, eine Künstlerin, und die hat einen Satz gesagt, der hat mich im Innersten getroffen. Alkohol hat mich oft vergewaltigt. Mhm. Und da dachte ich, das stimmt. Weil ich habe ja nie, weißt du, naja. Ich war so, der hat mir meinen Schutz geraubt. Und dann habe ich ganz oft einfach Ja gesagt, weil ich dachte, Gott, auf diese Diskussion habe ich jetzt auch keine Lust und jetzt komme ich hier eh nicht weg und ist jetzt einfacher, so es über sich ergehen zu lassen, so ungefähr. Das würde mir im nüchternen Zustand nicht passieren.
Ja.
Und deswegen tragen wir eben auch auf sozialer Ebene krassere Konsequenzen, mal ganz davon abgesehen, dass Alkohol auch eine Riesenrolle spielt, wenn wir in diesen ganzen Bereich sexualisierte Gewalt einsteigen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Ja.
Also Alkohol wirkt einfach wesentlich gravierender, schneller, heftiger als bei Männern.
Hat heftigere Konsequenzen, ja.
Kümmer. Ganz interessant ist ja auch, dass Alkohol ganz häufig ein Problem ist bei Frauen, die eigentlich auf sich achten.
Ja.
Die ernähren sich gesund, die machen Diäten. Mhm. Gerade bei denen, Frauen, die erfolgreich sind, ist Alkohol ein Problem?
Ja.
Wo kommt das her?
Also das finde ich auch interessant. Das ist eine Studie von Caroline Kilian und anderen, die wir in dem Buch auch zitieren. Je höher der sozioökonomische Status, desto riskanter das Trinkverhalten bei Frauen. Je besser wir ausgebildet sind, je besser wir finanziell dastehen, desto mehr trinken Frauen. Und das könnte verschiedene Gründe haben. Zum einen geht mit dieser höheren Ausbildung oft diese Doppelrolle einher, zwischen ich habe einen Vollzeitjob und aber noch diese traditionelle Rolle, mich um Angehörige zu kümmern, Fürsorgearbeit zu leisten, seien das jetzt Kinder oder Eltern, pflegebedürftige Eltern, weil das immer noch so drin ist, dass da die Hauptarbeit die Frau leistet. Das in Kombination mit einem Umfeld, in dem es total normal zu sein scheint, bei Stress zu trinken, könnte eine Erklärung sein. Zumal wir auch wissen, dass Frauen viel häufiger als Männer trinken, um Stress und depressive Verstimmungen und Ängste zu lindern.
Ja.
Leider verstärkt genau dieses Trinken Stress und depressive Symptome und Ängste. Manchmal lässt es ja auch entstehen. Aber das sind die Daten. Viel häufiger als Männer trinken Frauen, um diese Symptome zu lindern. Und woher dieser Stress kommt, das kann halt viele Ursachen haben. In dem Buch haben wir auch eine Protagonistin, die fertig macht, dass sie einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen möchte, muss, sollte. Das kann natürlich auch massiven Stress verursachen.
Ja.
Oder, dass Frauen sich oft in ein Leben trinken, das eigentlich zu klein für sie ist, dass sie sich so trinken, dass sie funktionieren, aber für andere halt funktionieren. Und das deckt sich mit den Daten dazu, warum Frauen abstinent werden wollen, weil die im Vergleich zu Männern häufiger abstinent werden wollen, um herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Um ihren Selbstwert zu stärken, um Sinn zu finden, um sich überhaupt mal darüber im Klaren zu werden, was will ich eigentlich von diesem Leben? Und das ist zum Beispiel auch etwas, das ich erlebt habe. Ich habe lange gedacht, das war dann sicherlich irgendwann auch eine Folge der Sucht, aber ich habe lange gedacht, es ist gut, wenn ich unkompliziert bin und gefällig und meinen Mund nicht aufmache. Und irgendwann fehlte mir dafür auch die Kraft. Und das habe ich erst nüchtern verstanden, dass der Sinn nicht darin liegt, mich mit irgendwelchen schicken rosa Drinks zu betäuben, sondern genau das zu lassen und meine Stimme zu erheben und zu gucken, was läuft hier eigentlich falsch und herauszufinden, mit wem ich mich solidarisieren möchte und wofür ich einstehen möchte.
Mhm. Aber interessant, Frauen trinken ganz häufig, um diese Symptome, Angst oder Depression zu lindern.
Ja.
Männer trinken, warum?
Um gesellig zu sein.
Echt?
Um in Kontakt
reine
zu treten.
Geselligkeit
machen. Also das, wie gesagt, alle statistische Werte. Ne, das, es mag gut sein, dass jetzt ein Mann zuhört und sagt, nee, ich trinke aber auch, um meinen Stress zu lindern. Es gibt in diesem Buch auch statistische Untersuchungen, wo ich denke, das war bei mir zum Beispiel anders. Ich habe zum Beispiel auch hauptsächlich am Anfang getrunken, um gesellig zu sein. Das machen Frauen auch. Aber Das sind eben so diese Unterschiede, die sich zeigen, wenn wir uns das über eine gesamte Bevölkerung angucken und die dann so oft eintreten, dass sie nicht mehr zufällig sein können. Dieses Überzufällige. Ne? Da bilden sich dann halt die Gruppen, aus denen wir das ableiten.
Nun wird es ja auch gerade bei Frauen auch durch Fernsehserien wie Sex in the City auch so ein bisschen verherrlicht. Ja. Weißt du, zusammen wird dann schön getrunken. Alkohol ist und bleibt einfach Zellgift, klar. Mhm. Kann aber auch ein bisschen Alkoholkonsum, das ist jetzt aber die ganz andere Ecke natürlich, kann dieser Alkoholkonsum auch dahingehend wirken, dass das Positive überwiegt. Dass man durch gemeinsames Trinken, ohne dass wir jetzt von einer großen Abhängigkeit, aber nur durch regelmäßiges Trinken und das Institutionalisieren von Trinken und Trinkrunden, kann das auch was Positives haben. Dass das negative Effekte übertüncht. Ich meine, du bist die schlechteste Frau, um das zu fragen. Ja, aber ich finde es trotzdem ganz interessant.
So ähnlich wie trinkt man denn maßvoll, Frau Stüben, denke ich immer. Da bin ich wirklich die schlechteste Ansprechpartnerin, um das zu beantworten.
Ja. Du musst auf diese Frage nicht antworten.
Doch, ich würde aber gern von einer anderen Seite tatsächlich antworten. Mich stört, dass Alkohol oft so diese Krückenfunktion übernimmt. Wenn wir jetzt von Geselligkeit reden zum Beispiel und von Zugehörigkeit, dann finde ich eigentlich diesen Gedanken eher interessant. Du gehst ja essen und denkst vielleicht, ohne ein Glas Rotwein ist das kein schönes Essen. Aber worum geht es dir denn eigentlich, es dir mit deinem Partner nett zu machen, mit dem ein tiefes Gespräch zu führen, was Leckeres zu essen? Der Rotwein ist dann nur, weil du gelernt hast, dass der da unbedingt zugehören muss und weil er vielleicht auch mittlerweile schon dein Hirn so umgebaut hat, dass dir wirklich was fehlt, wenn er nicht da ist.
Aber es macht dich locker und es macht die Dinge so leicht.
Vermeintlich, weil eigentlich baut er auch wieder eine Barrikade auf Dauer. Eigentlich führt er dazu, dass du halt nicht ganz da bist. Das ist zum Beispiel etwas, was mich mittlerweile stört und warum ich auch überhaupt keine Lust mehr habe, mit Menschen, die trinken, mich zu umgeben, weil die sind nicht mehr ganz da. Die verschwinden so.
Ja, die würden was anderes manchmal behaupten und würden sagen, wir trinken uns in diesen gewissen Raum, zu dem du nur Zugang hast, wenn du eben auch dir diese Leichtigkeit antrinkst.
Ja, und ich habe halt lieber diese Leichtigkeit, weil ich mit Menschen zusammen bin, die ich wirklich liebe. Also bei mir war das häufiger so, dass ich mir halt denke, ich musste mir da manches auch irgendwie so hintrinken, dass ich mit diesen Menschen überhaupt einen Raum betreten habe, weil eigentlich hätte ich gar keine Lust gehabt, mit denen zu feiern.
Es ist immer so wahnsinnig schwer, weil ich ja auch über dieses Thema dann spreche manchmal. Ja. Aber es ist wahnsinnig schwer zu argumentieren, gerade weil ich auch keine eigene Erfahrung habe. Was spricht denn gegen mein Glas Wein? Also der Mythos, ein Glas Wein ist gesund, ist überholt seit ein paar Jahren. Auch ein Glas Wein ist ein bisschen giftig.
Ja? Ist ein bisschen sehr giftig, ist Krebs.
Ist ein bisschen sehr giftig.
Ja, das ist mittlerweile einfach sogar offizielle Linie. Ja.
Sogar offizielle Linie. Und trotzdem, das Argument ist, ach, so ein Glas Wein, das ist einfach, da ist abends nochmal so schön und dann hat man so etwas Beschwingtes, was ich kenne dieses Gefühl nicht. Vielleicht von meinem einzigen Cola-Rausch, den ich mal in meinem Leben als Achtjähriger gehabt habe, bei meiner Oma. Das ist vielleicht so das Einzige, wo ich etwas annähernd Ähnliches mal erfahren habe. Aber es ist schon ein Zustand, um den man dann auch als Nicht-Trinker ein bisschen die anderen beneidet, weil sie einfach es muss einfach so ganz schön sich anfühlen. Ganz kurz. Mhm. Nur für diesen Augenblick. Und mir fällt es wahnsinnig schwer zu argumentieren, warum sie vielleicht doch auf dieses Glas Wein verzichten sollten. Ich finde die Argumente nicht.
Ja, vielleicht braucht es da auch nicht immer Argumente. Ich denke, Herr Gott, also wenn es dir so wichtig ist, ne? Vielleicht, wenn du irgendwann merkst, es ist dir ein bisschen zu wichtig und es fängt an, deine Lebensqualität zu beeinflussen.
Würden die nie sagen, dass es ihre Lebensqualität beeinflusst?
Nee, natürlich
nicht. Jedes Mal, wenn ich Wein trinke, fühlt es sich besser.
Klar, natürlich. Das ist ja auch das Perfide am Alkohol. Und das ist dann auch das Perfide an einer sich entwickelnden Gewohnheit und einer sich entwickelnden, sehr schlechten Gewohnheit bis hin zur Sucht, dass die natürlich sich selbst erhalten möchte. Und die Geschichten werden immer besser. Und das hat Daniel Schreiber in seinem Buch Nüchtern so schön aufgezeigt. Je klüger die Menschen sind, desto besser sind die Geschichten, die sie sich erzählen, um diese liebgewonnene Gewohnheit irgendwie in ihrem Leben behalten zu können. Also von daher, ich möchte, also schlussendlich ist mir das wirklich Wurst, ob Menschen da trinken oder nicht.
Das sowieso.
Ich denke eher, wenn jemand anfängt zu merken, es ist ein Automatismus geworden. Und wenn ich das nicht mache, dann fehlt mir das richtig. Oder ich vergleiche meinen Konsum und ich rechtfertige den. Zum Beispiel eben mit sowas wie, aber bei der Arbeit funktioniert es ja super und ich bin beim Yoga und ich ernähre mich gesund und meine Kinder schreiben gute Noten und so. Oder
ein Glas Wein, meine Kinder schreiben gute Noten, ein Glas Wein für mich.
Ja, oder ich kann,
da wird's problematisch.
Oder ich finde keinen anderen Weg mehr, um mich zu belohnen oder um runterzukommen und so. Wenn das anfängt einzugreifen in Selbstbestimmung, in Lebensqualität und so, dann sind das einfach Alarmzeichen.
Ja.
Aber ich glaube wirklich auch, es gibt unproblematischen Alkoholkonsum. Ich glaube nur, dass der ganz sich in ganz anderen Bereichen bewegt, als wir so gemeinhin in Deutschland glauben. Mein Mann zum Beispiel hat einen unproblematischen Alkoholkonsum. Haben wir vielleicht auch im letzten Gespräch schon drüber geredet.
Ja, weiß ich noch. Wir trinken ab und zu mal ein bisschen Sekt. So.
Genau. Alle Jubeljahre.
Ja.
Hat den Stellenwert von Pfefferminztee. Ich denke wirklich, und dann kann ein wirklich gesunder Körper das auch mal ab. Was aber zum Beispiel auch spannend ist bei diesen Grenzwerten. Der risikoarme Konsum bewegt sich jetzt mittlerweile bei 2 kleinen Gläsern pro Woche. Das sind jetzt die offiziellen Leitlinien. Am gesündesten ist die abstinent, risikoarm 1 bis 2 Gläser pro Woche.
Wein, Bier, alles?
Kleine Gläser Wein oder Bier, genau, je nachdem. Mhm. Das sind dann, ich glaube, 27 Gramm Reinalkohol. Egal ob für Männer oder Frauen.
Ja.
Das ist für Menschen, die es gewöhnt sind, Alkohol zu trinken, sehr wenig. Diese Vorgaben beziehen sich aber auch immer nur auf Menschen ohne Risikofaktoren. Also auf Menschen, die keine Abhängigkeit in der Familie hatten, die kein Problem mit Zucker haben, also die keine Prädiabetes oder sowas haben, die in keinster Weise in irgendeiner Form belastet sind. Und dann wird es schon sehr dünn, ne? Und da zählt mein Mann zum Beispiel zu. Und deswegen, wenn der wirklich mal ein Glas Sekt oder Whisky oder ich weiß nicht was trinkt, mache ich mir da keine Sorgen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich halt nicht mag, wie er dann wird. Jetzt hat er aber auch schon Jahre nicht mehr getrunken.
Er traut sich ja auch nicht mehr. Also, ich meine, er darf ja. Nein, natürlich nicht. Aber das kann man auch verstehen. Das Marketing der Getränkehersteller ist ja auch ein Problem, weil Kampagnen ja auch direkt auf Frauen abzielen.
Ja.
Wie zum Beispiel, ich verfolge diese ganzen Kampagnen natürlich nicht, schalte bei Werbung sowieso immer ab. Wie machen die das? Welche Kampagnen zielen ganz speziell auf Frauen ab?
Das ist zum Teil durchs Produktdesign, dass die Dosen ein bisschen schlanker sind, die Flaschen ein bisschen kleiner, dass die Etiketten glitzern oder dass du sofort so ein Call to Action draufstehen hast, wie Mädelsabende oder Mummy Juice oder sowas.
Oh Gott.
Richtig krass.
Mummy Juice. Mhm.
Zum Teil setzen die sich aber auch auf feministische Themen drauf. Also, dass sie zum Beispiel ein Festival sponsern, wo alle Headliner weiblich sind oder so, um ihre Produkte, also diese ganz klassische Marketing-Sponsoring-Schiene ist ja, wir sponsern Sport, um den Leuten klarzumachen, hey, das ist alles so gesund und da wirst du so leistungsfähig, was so absurd ist. Es gibt keine Droge, bei der das weniger der Fall ist als bei Alkohol, dass du leistungsfähig wirst. Und der neueste Move oder schon ein bisschen länger Move ist eben, sich eben auch auf diese feministischen Themen draufzusetzen, um zu suggerieren, wir stehen für Empowerment. Du kannst jetzt auch trinken wie ein Mann. Was so perfide ist, weil Alkohol eigentlich einer der mächtigsten Gehilfen ist, wenn es darum geht, Menschen halt stumm zu halten und klein zu halten und gefügig zu halten.
Gibt es eigentlich andere Serien noch, wie Sex in the City? Da wird doch auch, in Sex in the City wurde doch auch viel getrunken, oder?
Ja, das hat mich sehr geprägt.
Ja. Also sogar dich, ja.
Ständig. Da wurde immer getrunken.
Ja.
Das hatte was sehr Stylisches, was sehr Upper Class-mäßig Tolles. Ja, ja. Mit ihren Cosmopolitans und so.
Ja, gibt es vergleichbare Serien, die seitdem im Fernsehen waren?
Bestimmt. Ich
weiß nicht, ob die Desperate Housewives
so
viel getrunken haben.
Ja,
denn sie waren immerhin desperate.
Aber da hatte eine dann auch ein Alkoholproblem entwickelt.
Mhm, dann wird es thematisiert sogar, was ja auch wieder ganz gut ist.
Genau. Ne? Das ist zwar auf eine sehr klassische Art und Weise thematisiert worden. Die ist dann zu einem AA-Meeting gegangen und so. Aber immerhin. Und ansonsten bin ich, was die aktuellen Serien angeht, nicht so up to date, weil ich mich aktuell dazu entschlossen habe, keine Serien zu gucken, weil ich sowieso schon ganz nackt auf irgendeinen Bildschirm schaue und abends dann lieber Zeit mit meiner Familie verbringe. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann wieder. Es gibt allerdings, was ich weiß, mittlerweile so ein paar Serien, die sich mit Sobriety und Nüchternheit auseinandersetzen. Mhm. Was richtig cool ist, dass da auch kulturell mal neue Geschichten erzählt werden.
Mhm. Also wir wissen, dass Frauen bei gleicher Menge höhere Blut-Alkohol-Konzentration haben, um mal, glaube ich, das Fachwort zu benutzen. Blut-Alkohol-Konzentration oder so, also heißt es doch. Das ist ja biologisch bedingt. Du hast es ja auch gerade eben schon angesprochen. Es können noch Umstände dazukommen, dass die Wirkung ja auch noch verstärkt wird, ne, von Alkohol. Also wenn Müdigkeit bist oder abgearbeitet, verstärkt das Ganze ja nochmal ganz krass. So. Gibt es irgendetwas, was den Abbau von Blutalkoholkonzentration beschleunigen kann?
Oh, da müssen wir meinen Co-Autor fragen.
Den Fallkiefer.
Den Fallkiefer.
Der wüsste das. Okay, gut. Lass uns mal ganz kurz die Generationen ansprechen. Alkohol hat ja immer eine andere Funktion. Mhm. Von Generation zu Generation. Mhm. Die Z haben wir angesprochen. Und da kommen die düsteren Zeiten, die das Ganze ein bisschen beschleunigen, trotz dieser gegenteiligen Entwicklung auch, dass sich das Ganze spaltet in zwei Lager. Wie ist es bei den Boomern? Welche Funktion hat Alkohol bei den Boomern im Gegensatz zu den Millennials zum Beispiel?
Ja, da wurde übermäßiger Alkoholkonsum bei Frauen eher verpönt.
Also da musste man auch Frauchen sein.
Ja, genau. Das hat es oft hinter die Kulissen verlagert. Es hatte tatsächlich auch eine Schutzfunktion. Das sehen wir eben daran, dass deutlich weniger Frauen also es sind immer noch mehr als genug, aber dass deutlich weniger Frauen im Verhältnis eben problematische Trinkmuster an den Tag gelegt haben oder legen. Aber was so das Gemeine ist, es verlagert diesen problematischen Konsum in die Heimlichkeit viel früher. Und dadurch ist er noch schwieriger sichtbar, dafür ist es auch für Angehörige und so für ein Umfeld noch viel schwieriger, das zu erkennen und das auch anzusprechen. Und dadurch wird es halt auch gefährlich, weil alles, was so heimlich geschieht, verselbstständigt sich viel schneller.
Ja, und manchmal, was man nicht sieht, ist auch nicht. Kann man sich auch wunderbar selber eigentlich ein, das ist nicht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, das kann man sich ja wunderbar einreden.
Ja. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel im Vergleich zu meiner Generation, wenn ich mich so richtig abgeschossen habe, dann war das witzig. Und in der Generation meiner Eltern war das traurig. Wenn sich da eine Frau hemmungslos betrunken hat, das war also abstoßend, fanden die das. Ja.
Eine Freundin von mir, die trinkt jeden Abend Wein. Mhm. Und ihr Lebensgefährte, ihr Mann auch. Mhm. Und sie hat eigentlich ganz, ganz schön erzählt. Sie hat es ja auch sehr so offen erzählt. Deswegen war es ja aber auch so toll. Da sagt sie, ach Gott, wir schweigen eigentlich so ganz viel tagsüber. Ich bin auch ein bisschen maulfaul. Und wenn wir mit dem Auto fahren, längere Strecken und so weiter, dann reden wir überhaupt nicht viel. Aber abends, da trinken wir dann beide Wein. Und dann kommen die tollsten Gespräche zustande.
Ja, und das ist halt so gemein, ne? Weil da hat sich ein Hirnstoffwechsel schon so umgebaut, dass es gar nicht mehr anders geht. Und das ist das Gemeine, weil wenn diese Leute dann aufhören zu trinken, dann werden sie die ersten Wochen und Monate denken, boah, so scheiße, jetzt reden wir gar nicht mehr. Aber es dauert halt, bis sowas regeneriert und bis das dann zurückkehrt. Das heißt, das, was vermeintlich Nüchternheit ist, ist eigentlich erstmal Entzugserscheinung. Und das gilt es dann halt zu überstehen und sich wieder in diesen natürlichen Zustand zurückorientieren zu können. Übrigens, als du das gerade gesagt hast, das war letztens tatsächlich ein Gag mit zwei sober Freundinnen, die haben einen Podcast, der heißt Soda Club, wo eine sagte, also wir haben letztens eine Mail bekommen, da sagt Hannah, ich trinke seit 20 Jahren jedes Jahr und ich bin noch nicht abhängig.
Ja, genau.
Und dann meinte sie nur so, wo sollen wir anfangen?
Wie Mark Twain gesagt hat, es ist total leicht, mit Rauchen aufzuhören. Ich habe es schon 100 Mal gemacht. Das ist die moderne Abwandlung davon. Was rät man solchen Freundinnen? Also, nehmen wir mal davon an, du hast gleich Entzug angesprochen, der unter gewissen Umständen ja ratsam wäre, wenn man vielleicht länger leben möchte, wenn man ein geringeres Krebsrisiko haben möchte. Wäre es gut, das eventuell einzustellen? Muss jeder für sich selber wissen. Dein Kernding ist, du vermittelst Menschen, was sie gewinnen, wenn sie keinen Alkohol mehr trinken. Was sagen wir dieser Freundin? Um das nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bekommen. Was würde diese Frau, dieser Mann, was würden sie gewinnen?
Da müsste man sich mal rantasten. Also zunächst mal weiß ich gar nicht, ob bei ihr überhaupt schon irgendeine Form von Motivation besteht, nüchtern zu leben.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Obwohl dann, sie, glaube ich, auch sagt irgendwie, ja, nee, ansonsten da bin ich auch besser drauf einfach, wenn ich das mache.
Und dann ist,
wenn sie trinkt, ist sie besser. Ist ja keine Motivation aufzuhören. Ja. Wann kommt eine Motivation?
Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommt das wirklich so von außen. Führerschein verloren, Frau trennt sich, Mann trennt sich, sowas. Oder es passiert irgendetwas, wo du denkst, jetzt geht's nicht anders. Keine Ahnung, du bist plötzlich aggressiv geworden oder sowas. Okay. Dann, und das finde ich eben, das ist eine meiner Lieblingspassagen in diesem Buch, das sogenannte Motivationskontinuum von DC und Ryan. Weil so ein innerer Monolog kann sich halt verändern. Also im Buch haben wir das ausführlich ausgeführt. Ich mache das jetzt mal kurz. Ein innerer Monolog kann beginnen mit, ich muss das lassen, ich muss abstinent leben, kann dann ist das so, hat das so ein Zuckerbrot- und Peitsche-Charakter, ne? Ich muss das jetzt, sonst kriege ich meinen Führerschein nicht zurück, so ungefähr. Das kann sich aber entwickeln. Ja. Das kann zu einem Ich sollte werden, wo dieser Wert der Abstinenz schon Sinn ergibt. Dieses Jahr, ich wäre wirklich eine bessere Mutter, wenn ich das sein ließe. Ich wäre irgendwie zuverlässiger, ich wäre auch wieder ein bisschen offener für meine alten Hobbys, die mir gar nicht mehr so viel bedeuten oder nur noch was bedeuten, wenn ich trinke und so. Und das kann sich dann entwickeln zu einem, ich will das. Und das kann zum Beispiel durch Vorbilder passieren. Oder dass man merkt, okay, oh, da ist jemand wie Christian und dem geht's gut, weil der ist nie verkatert und ich will das irgendwie auch. Dann verinnerlicht man diesen Wert, dann wird das langsam Teil eines Wertesystems und im Idealfall entwickelt sich das dann zu einem, ich bin das. Ich bin eine Person, die nicht trinkt. Und das Spannende ist, wenn du dich am Anfang dieses Motivationskontinuums befindest, kostet es wahnsinnig viel Energie. Zuckerbrot und Peitsche kostet viel Energie. Aber wenn du das bist, dann wird es leicht. Und das ist natürlich ein Weg, das ist ein Prozess, aber dahin kann es halt gehen und dann schenkt so ein alkoholfreies Leben Energie. Und als ich das zum ersten Mal...
Okay, das ist ein guter Punkt. Energie. Als du das zum ersten Mal...
Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, oh Gott, das ergibt so viel Sinn und das hat für mich erklärt, warum es mir so leicht fällt, weil ich habe das halt hundertprozentig in mein Selbstbild integriert. Ich will wach sein und da sein und klar sein und ich will Verbindung, unbetäubt und nicht manipuliert. Ich will das echte Leben, so mit allem, was dazugehört.
Ja.
Und deswegen fällt es mir so leicht mittlerweile.
Aber es fühlt sich nicht so gut an wie mit einem Glas Wein.
Doch, es fühlt sich viel besser an als mit einem Glas Wein. Es fühlt sich viel besser an. Genau, aber da kannst du halt hinkommen. Klar, das sind halt diese ganzen Bullshit-Sätze, die dir da im Kopf herumschwirren, die schlussendlich deinen Konsum schützen. Ja.
Erreichst du eigentlich auch Menschen, die kein Problem haben mit Alkohol? Also, das ist ja das, was ich manchmal am liebsten machen möchte. Also eine Freundin, die kein Alkoholproblem hat, auch wenn sie vielleicht mehr trinkt, als sie möchte, das ist dann auch irgendwo schon problematisch natürlich. Ja. Aber gerade die zu erreichen, weil da ja weit und breit keine wirkliche Motivation zu sehen ist und dass ich fit bin, auch am Tag danach, das reicht oft nicht aus als Motivation. Aber erreichst du auch gut Menschen, die eben nicht abstinent werden müssen, um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Was sind so Argumente, die da funktionieren? Ich meine, das mit der Energie fand ich jetzt ganz interessant.
Genau.
Damit können viele was anfangen.
Ja, du hast einfach mehr Energie.
Ja.
Deinem Körper geht's einfach besser, weil er nicht entgiften muss. Das heißt, es steht einfach mehr Energie bereit für die Prozesse, die er eigentlich durchführen sollte. Ein anständiger Stoffwechsel und so weiter. Du bist geistig einfach viel fitter, hast mehr Lust aufs Leben und auf die Menschen um dich herum. Das sind schon sehr gute Argumente. Und was ich eben auch interessant fand, dass du gesagt hast, es verändert sich da was. Leute werden plötzlich auch neidisch. Und ich finde, Neid ist ja auch eine ganz interessante Emotion, weil die einen immer so schön darauf lenkt, was hätte ich denn gern? Und da ist mir eingefallen, dass dieser ganze Longevity-Trend, ne, also möglichst lang, möglichst gesund leben, gerade so eine Blase ist, die voll auf unsere Nüchternheitsbewegung einzahlt. Also gerade erlebe ich das noch als sehr elitär. Da sind so ein paar extrem gut ausgebildete Menschen, die jetzt einfach da für sorgen wollen, dass sie möglichst lange möglichst gesund sind. Aber das schwappt langsam auch so in die Breite. Und das finde ich gut. Klar, weil das natürlich den Leuten, die ein Problem haben, sehr stark erleichtert zu sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und wenn dann jemand blöd nachfragt, ja, weil ich mir das einfach nicht antue, so, dafür bin ich mir viel zu wichtig, dafür ist mir meine Gesundheit viel zu wichtig, wird eben viel salonfähiger, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ja.
Was sagst du einer Frau auf einer Party, die diesen typischen Satz von sich gibt, ich werde sowieso nicht alt. Habe ich auch schon gehört, Papa. Nee, ach, ich werde sowieso nicht alt.
Ja, sag ich, schönen Abend.
Ja. So, du hilfst ja auch ganz besonders Menschen, Frauen, auch Männern, die Probleme haben, die irgendwann erkennen, ich möchte weg davon. Die ersten 30 Tage sind besonders hart. Du begleitest sie mit diesen ersten 30 Tagen. Manchmal erkennen wir sehr, sehr spät, dass unsere FreundInnen dieses Problem haben. Was sind erst einmal Signale bei unseren Freunden, Freundinnen, wo wir aufhorchen müssen? Mhm. Zunächst mal, um das überhaupt zu merken, hat die ein Problem oder hat sie kein Problem?
Ja.
Was sind solche Signale?
Also ganz kurz noch zu meinen Online-Programmen und zu dem 30-Tage-Programm, das du gerade angesprochen hast. Ich erreiche Menschen verhältnismäßig früh in ihrem im Abhängigkeitsstadium. Also Abhängigkeit bewegt sich ja auf einem Kontinuum. Was jetzt noch schlechte Gewohnheit ist, kann eben zu so einer psychischen Abhängigkeit werden und dann zu einer körperlichen. Und ich erreiche Menschen so in der schlechten Gewohnheit psychischen Abhängigkeit.
Das ist schon ganz schön früh.
Das mal so dazu. Es ist deutlich früher als das Suchthilfesystem.
Ja.
Aber zu deiner Frage. Ach so, genau. Und was ich noch sagen wollte, die ersten 30 Tage sind nicht für alle schwer. Für manche sind sie auch erstaunlich leicht. Okay. Das ist wirklich krass. Faszinierend zu sehen, dass manche sagen, ich verstehe nicht, warum ich das so lange gemacht habe. Ich verstehe das nicht. Also da gibt's eine Bandbreite. Warnsignale.
Ja. Klar, jeden Abend ein Glas Wein, Warnsignal.
Ja.
Weil das schon deutlich über dem harmlosen Konsum ist, wie er definiert ist. Ne? Oder noch kein Warnsignal.
Also ich habe Warnsignale in der Regel immer so für einen selbst formuliert, deswegen muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ich glaube, was ein Warnsignal sein könnte, wäre so dieses permanente, fast schon aggressive dazu animieren, mitzutrinken. Weil Menschen, die ein Problem haben, es ganz, ganz schwer ertragen können, wenn Menschen um sie herum nicht trinken oder nicht oder dann irgendwann auf Wasser umsteigen oder so.
Ja.
Ein Warnsignal ist sicherlich auch dieses, ich gehe noch mal kurz zur Toilette und wenn man dann genauer hinschaut, dann bestellt sich da jemand vielleicht noch ein Glas Wein oder so.
Mhm.
So eine immer mal wieder Nachrichten bekommen, wo du dir denkst, hä? Also so nachts um zwei,
okay,
ne?
Ja.
Das könnten Warnsignale sein. Und vielleicht auch, also ich weiß zum Beispiel, dass das bei mir so war, dass meine Mutter und eine Freundin von mir gesagt haben, du bist so gereizt, du bist so unzufrieden. Und dass man da vielleicht auch mal schaut, wenn sowas ist, wenn sich jemand so fundamental verändert oder eben so verschwindet oder so sich so krass zurückzieht. Das kann natürlich viele Gründe haben, aber vielleicht ist Alkohol da auch mit im Spiel.
Wenn ich jetzt diesem Menschen helfen möchte.
Ja.
Darauf aufmerksam machen möchte, ich glaube, du hast da ein Problem.
Mhm.
Also auch schon erlebt im Umfeld, da wird sofort natürlich erstmal abgeblockt.
Klar.
Wie mache ich es am schlauesten, beziehungsweise was kann ich als Freund, was kann ich machen?
Mhm. Haben wir im Buch auch in Frauen und Alkohol auch eine sehr lange Passage zu, vielleicht mal so zwei Tipps daraus. Einer stammt von einer Suchtherapeutin aus meinem Team, die sagt, formulier es mit Ich-Botschaften, zu sagen, du hast ein Problem, du solltest weniger trinken, du musst jetzt mal besser auf dich achten.
Also Du-Botschaften.
Klingt nach Anklage.
Klingt nach Anklage,
klingt
ja.
Klingt nach Anklage, stellt eine Hierarchie her.
Ja.
Da schalten Menschen eher auf Verteidigung, weil sie es als Angriff empfinden. Ich-Botschaften stellen Augenhöhe her. Also sowas wie, ich beobachte, dass das mehr geworden ist. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich möchte, dass du weißt, wenn du das lassen willst, dann stehe ich da hinter dir. Das
auch schon ganz schön offensiv.
Auch schon ganz schön heftig, aber auf Augenhöhe und nicht anklagend. Und wenn es ist trotzdem schon ein Riesending, das anzusprechen.
Und es ist auch ein bisschen anklagend.
Und deswegen,
also ich beobachte, dass du sehr viel Alkohol trinkst.
Mir ist aufgefallen, dass das mehr geworden ist.
Okay, das ist schon, ja, das ist gut formuliert.
Ja. Und was aber noch ein bisschen niedrigschwelliger ist, und das empfehle ich in dem Buch auch, ist, ich meine, es gibt mittlerweile viele Podcasts zu dem Thema, es gibt meinen YouTube-Kanal, es gibt so viele interessante Inhalte, sich da mal einen rauszusuchen. Also ich rede im Podcast auch mit so hochinteressanten, spannenden Leuten und da mal zu sagen, hier, ich habe diese Podcast-Folge gehört, das ist so interessant, vielleicht interessiert dich das auch. Ohne Alkohol mit Nathalie heißt der Podcast. Es hat den riesen Vorteil, Menschen, die ein Alkoholproblem haben, haben diese Zeitfenster, in denen sie sich denken, ich will da was ändern. Ich muss da was ändern, so kann das nicht weitergehen. Ich trinke nie wieder, so, ne? Okay. Und in dem Moment dann einen Link zu haben und zu denken, ach, ich höre mir das jetzt einfach mal an. Mhm. Im Idealfall nehmen sie dann die Hand, die wir reichen, und verstehen, okay, ich bin nicht allein und es kann besser werden. Das ist auch eine Empfehlung, das ist aber alles keine Garantie, dass das was bringt. Weil diese Entscheidung, das zu lassen und das mal zu wagen, das muss auch manchmal echt reifen.
Ja, und es muss aus einem selbst was kommen. Es kommt selten von außen.
Ja, wie gesagt, manchmal ist tatsächlich auch der verlorene Führerschein der Anstoß, dass die Leute denken, okay, ich trinke jetzt ein Jahr nicht, dann kriege ich meinen Führerschein zurück. Und
Führerschein kann ich nachvollziehen, das stimmt. Mein Partner trennt sich von mir, hast du auch erwähnt, eben gerade bin ich nicht so sicher, ob das nicht eher den gegenteiligen Effekt hat. Sich die Symptome einfach lindern.
Also ich habe ja diese Reihe Gesichter hinter der Sucht auf YouTube und da hat zum Beispiel eine Frau meinem Gast Volker die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, okay, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann sind wir weg, deine Söhne und ich.
Ja.
Und dann hat er es gemacht. Okay. Also das, ne, dieses von außen kann durchaus funktionieren und dann kann nämlich dieses, okay, ich mach das jetzt, weil sonst verliere ich meine Frau oder sonst kriege ich meinen Führerschein nicht wieder. Da sind wir wieder bei dem Motivationskontinuum. Das kann sich halt entwickeln, dass die Leute irgendwann denken, ah, irgendwie ist es ganz cool und irgendwie will ich das jetzt auch. Und dann werden sie so ungefähr, ja.
Das Wort Energie, an das ich mich nicht aus unserem ersten Gespräch erinnern kann. Du hast lauter tolle Sachen aufgezählt, die alle Sinn gemacht haben. Ich hatte das Wort Energie aber nicht abgespeichert. Aber ich glaube, da können sofort viele etwas mit anfangen, denn Energie fehlt uns allen in dieser Zeit, in diesen vollgepackten Tagen, diese Schedules, die wir haben, von hier nach da, also Eltern sowieso, weißt du, die von A nach Z rennen müssen und ja gar nicht mal Zeit für sich selber haben. Mhm. Ich glaube, Energie brauchen wir alle.
Ja, und das ist so ein krasser Energieräuber. Ja. Also das merkt man ziemlich schnell, wenn man nicht mehr trinkt, wie viel Energie man plötzlich wieder zur Verfügung hat. Ja. Und, haben wir noch Zeit? Soll ich noch eine Sache erzählen?
Ja, absolut. Solange hier keiner klopft und uns rauswirft, haben wir ganz viel Zeit hier.
Das finde ich auch ganz interessant. Der Präsident des letzten Deutschen Suchtkongresses jetzt, 2024, Ulrich Frischknecht, der hat in einem Podcast gesagt, dass es ganz interessant ist, wenn wir uns so die verschiedenen psychischen Erkrankungen angucken. Suchtpatienten haben meistens wahnsinnig viel Energie. Und es geht darum, diese Energie dann wieder in gute Bahnen zu lenken. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, boah, das stimmt voll. Und das sehe ich halt, das habe ich bei mir gesehen. Das habe ich auch bei so vielen Menschen in meinem Programm gesehen, dass da plötzlich, dass die aufblühen, dass die wieder Dinge anschieben, dass die wieder auf die Straße bringen, was ihnen wichtig ist, dass die so richtig Gas geben. Und das ist so wunderschön zu sehen, wie diese Menschen zurückkehren und sich das Leben zurückerobern und das einfach dann auch so richtig leben.
Aber wenn die Suchtabhängigen so viel Energie haben, dann merken sie ja gar nicht, dass ihnen vielleicht Energie fehlt an entscheidenden Stellen. Die haben ja so viel Energie.
Aber sie trinken sie sicher
künstlich
weg.
Ja.
Also das Suchtmittel rauben
ich ja einfach. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich dachte, sie trinken und kriegen dadurch Energie.
Nein, wenn sie dann nüchtern werden.
So habe ich es eben zunächst
mal
verstanden.
Ach so, gut, dass du das nochmal nachfragst. Nein.
Dass das eben so ein ganz furchtbares Symptom ist. Naja, wie Menschen, die so bipolar sind, manchmal, die sind ja übereuphorisch und voller Energie, aber in Wirklichkeit sind sie krank.
Menschen sind, die eben von sich aus wahnsinnig viel Energie haben und dann so eben so gedrosselt sind durch die Suchtmittel.
Ja.
Und wenn das dann wieder praktisch entsteht, dass da dann Wege zu finden, damit umzugehen. Also ich merke das zum Beispiel, ich treibe regelmäßig Sport und ich merke auch, ich sehe das auch bei meinem Sohn zum Beispiel, wo ich mir denke, ich muss echt gucken, dass ich den gut bewege. So, der hat so viel Energie und dass man da eben gute Wege findet, um das damit gut umzugehen, mit dieser vielen Energie, die man hat. Und da gibt es ja wunderschöne Wege. Ja, darauf wollte ich hinaus. Oh,
gut, dass wir nochmal gesprochen haben.
Gut, dass wir nochmal gesprochen haben. Ja, danke.
Es war wieder eine ganz schöne Begegnung. Wir bedanken uns auch bei der Musikerin Sarah Lesch.
Ja, danke,
einfach
Sarah.
Gemeinsam. Ich habe dich erst kennengelernt durch Sarah Lesch, eine der tollsten Liedermacherinnen in Deutschland, die gesagt hat, kennst du Nathalie Stüben? Ich sage, nein, die kenne ich noch nicht. Mit der musst du sprechen. Und das ist das Schöne, das haben wir dann ja auch vor einem halben Jahr zum allerersten Mal gemacht. Und du hast mit Sarah selber jetzt, ihr wart per Mail, weiß ich, ab und zu mal in Kontakt, weil auch sie dieses Thema Alkohol behandelt hat, auch in Songs, auch auf dem letzten Album mit einem Lied. Ja. Da zerreißt es einen förmlich.
Ach, wenn er nicht trinkt.
Wir können ganz kurz mal reinhören.
Wenn er nicht trinkt, wenn er nicht trinkt, wenn er nicht. Wenn er nicht trinkt, wenn er nicht trinkt, wenn er nicht. Wenn er nicht trinkt.
Ja,
ich kriege wieder Gänsehaut.
Oh, ich, das ist so,
ich kriege schon
das
wieder
Lied.
Gänsehaut.
Es
ist unglaublich. Ja. Ich habe nie ein berührenderes,
Wahnsinn.
Sanfteres, verletzlicheres Lied gehört als das. Es ist wirklich, es zerreißt einen.
Ja.
Und Sarah hat auch mit diesem Thema sehr viel zu tun, auch in ihrem Umfeld. Und du hast jetzt gerade mit ihr für deinen Podcast gesprochen.
Genau.
An welchem Moment erinnerst du dich jetzt sofort? Welcher Moment sticht hervor aus deiner Folge mit Sarah? Was hast du von
ihr
erfahren?
Sie hat diese Mitbetroffenheit so wahnsinnig gut beschrieben. Dieses, wie man sich selbst verliert, weil man so unbedingt will, dass diese Beziehung mit dem Menschen funktioniert. Ah, jetzt fällt mir noch was Krasseres ein. Dass sie sagt, wenn du mit einem abhängigen Menschen in eine Beziehung eintrittst, du verliebst dich in ein Potenzial. Du verliebst dich in, wie es sein könnte. Und glaubst da so fest dran und willst das so unbedingt haben, dass du immer mehr von dir aufgibst, um das irgendwie noch realisiert zu bekommen. Ja, das fand ich wahnsinnig gut in Worte gefasst.
Die Folge könnt ihr euch auch anhören.
Ohne Alkohol dann. Mit Nathalie, genau. Ja, ab dem 1.2.25 ist sie dann
Nathalie.
Online.
Oh, die ist noch gar nicht online.
Nein, die
alles klar, die ist noch gar
Produktion.
Nicht online.
Ja.
Klasse. Hör mal, wir begegnen uns bald wieder.
Das war jetzt wuppertalerisch, ne?
Danke für heute.
Ich danke dir. Dankeschön.
Talk mit Thies.
Das war das tolle Gespräch mit Nathalie Stüben. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Sie sind süchtig und reden darüber.
Mein Name ist Hagen Decker. Mit mir oft im Studio, wenn nicht sogar immer, John Cook.
Zusammen machen sie den Podcast Sucht und Süchtig.
Und zwar reden wir über unsere Sucht und unseren Kampf gegen diese und unser Leben in der Abstinenz. Und wir nehmen euch gerne mit in diese Welt, um euch vielleicht zu schützen oder euch zu zeigen, wie es enden kann. Und vielleicht macht ihr euch ja selbst Gedanken über euer Leben oder über das eines Angehörigen und könnt ein bisschen was davon mitnehmen.
Sucht und Süchtig, Gewinner des Deutschen Podcastpreises 2023. Ein Podcast für Süchtige, die abstinent leben, Abhängige, die clean werden wollen und natürlich für alle anderen, die das Thema packt. Jetzt mit neuen Folgen immer donnerstags in der ARD Audiothek.